So, ich grüße euch ganz herzlich persönlich von mir, auch alle Gäste. Schön, dass ihr da seid, freut mich, dass ihr hier seid. Und auch auch wenn wir uns nicht kennen, ich sage vielen Dank für euren Dienst und wirklich wünsche euch Gottes Segen weiterhin. Ja, wir sind ja in der Serie Jakobusbrief und heute sind wir in der Teil 4, die Art von Glauben. So, wenn ihr eure Bibel verfolgt, da steht immer Glauben ohne Werke. Aber das ist so der Oberbegriff. Und man sagt, dass diese Passage ist das Herzstück von Jakobusbrief. Also wenn ihr alles andere, das ist hier das Filetstück, so wenn wir gerade jetzt bei Grillsaison sprechen. Das Herzstück von dem, was Jakobus hier lehrt. Die Art von Glauben, und es gibt drei Arten von Glauben. Hier lesen wir kurz die drei Verse, Vers 14 bis 17. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Und die haben wir jetzt schon, die erste Art von Glauben, nämlich toter Glaube. Ein toter Glaube. Ihr wisst ja schon, in vergangenen zwei Episoden, wenn man so teilt, dass Jakobus immer drauf und dran, dass wir Täter des Wortes sind und nicht nur Hörer, ne? Und hier Vers 14, so ist es auch, ja, denkt viele, Hauptsache ist, wenn ich richtige Verständnis, richtige Gedanken über Gott, alles für wahr halten, dann habe ich Häkchen hinter mir und alles ist Paletti. So ungefähr. Aber Jakobus hat deutlich gemacht, wenn du keine Veränderung, das ist ja was Gott mit Test, mit allem, ist ja Veränderung deines Wesens, ist ja Gottes Ziel in unserem Leben, Gott möchte uns verändern in das Ebenbild seines Sohnes. Und dann hier sagt er eigentlich, und er deutlich gemacht, wenn du keine Veränderung in deinem Leben hast, dann hast du höchstwahrscheinlich Jesus nicht in deinem Leben. Das ist schon Hammer. Ja? Fünfmal zeigt er, fünfmal, von Vers 14 bis Vers 26, diese Passage, fünfmal, dass der passive, nicht handelnde Glaube kein rettender Glaube ist. So ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Fünfmal. Wir haben ja schon gelernt, ne? Wenn in der Bibel einmal erwähnt, das ist schon wichtig. Zweimal, dreimal und hier fünfmal, Apostel Jakobus betont fünfmal hintereinander in dieser Passage, wie wichtig Glaube ist. Und aber nicht nur einfach so Glaube, weil wir wollen nachher wirklich hineinschauen, was für viele so falscher Glaube ist. Es gibt falsche Glaube. Und hier, Vers 14, stellt er diese rhetorische Frage, was nützt es, was hilft es? Und hier verlangt eine Antwort, stimmt's? Was ist die Antwort, diese rhetorische Frage? Es nützt nichts. Es taugt zu nichts, wenn man Glaube hat, aber ohne Werke. Es nützt nichts. Ja? Und dann stellt er weiter diese Frage, kann diese Art von Glauben retten? Und wieder bedarf hier eine Antwort, diese rhetorische Frage. Was denkt ihr? Sag bitte nicht, was ich sage, sondern wir lassen uns das Wort Gottes lesen, okay? Nochmal Vers 14 bitte. Kann ihn denn dieser Glaube retten? Welcher Glaube? Hä? Glaube ohne Werke. Ne? Toter Glaube kann ihn nicht retten. Das lehre ich nicht, sondern das Wort Gottes lehrt so. Weil wir wollen wirklich nachher dann wirklich genau schauen, kann diese Art von Glauben ihn retten? Ja? Das ist ja das Problem. Er ist nur ein Bekenner. Also, wir haben ja lange, ja, ich bin ein bekennender Christ. Ne? Seid ihr ja alle auch. Aber hier sagt Jakobus, das langt nicht, nur ein bekennender Christ zu sein. Ich bin auch bekennender Christ. Aber das ist ja das Problem hier. Nur schwätzen, nichts tun. Du bist nur ein Bekenner, aber kein Besitzer des Glaubens. Du hast das Gerede, aber das Wandeln nicht. Du lebst halt nicht so, wie du sagst, dass du glaubst. Hier sehen wir das Wort sagt. Wenn jemand sagt, dieses Wort in dieser Passage ist immer, der sagt nur so und so. Hier ist so ungefähr das Schlüsselwort, das Wort sagt. Wenn jemand sagt, und dann in anderen Versen wieder sag oder sagen. Der schwätzt nur, der sagt nur, ja. Jeder kann sagen, ich habe Glauben, ich bin Christ. Stimmt's? Wir sind ja eine christliche Nation. Sort of. Aber die Frage ist, hast du auch die Werke? Ein Backup von dem, was du da sagst. Lebst du auch so? Ja? Wenn nur ein leeres Bekenntnis ist und keine Taten, dann kann diese Bekenntnis niemand retten. Natürlich, ihr merkt, wie gesagt, das ist hier eine Spannung zwischen Paulus und Jakobus, ne? Weil Paulus lehrt, wenn jemand glaubt und bekennt, ist gerettet. Aber Jakobus ist nicht gegen Paulus, sondern es gibt ja nur einen richtigen Glauben, stimmt? Nämlich ein Bekenntnisglauben, die dann aber zu Werke führt. So, man kann nicht gerettet werden, nur weil man bestimmte Dinge sagt. Das ist nur der Anfang, aber dann muss ja ein Follow-up geben, ein Beweis geben. Ja? Und dann gibt ein Beispiel, Vers 15 und Vers 16, dieses Beispiel, was bei den Juden ganz normal ist, und zwar, dass immer eine Phrase, wenn sie verabschieden, sagen, hey, ich wünsche dir Gute, alles Gute, ne? Halte dich warm und ernähre dich gut, so ungefähr. Ist nette, ja? Aber hier ist ja genau das Problem gesagt. Aber ihr würdet ihnen nicht geben. Du siehst, das ist jetzt nicht nur allgemein, alle Menschen, wie letzte Predigt, ja? Wir wollen ja Menschen gut behandeln, wie wir Menschen sind. Aber hier reden wir von was? Brüder und Schwester. Noch enger. Und du siehst ihn, dass er oder sie Bedürfnis hat, er friert und er hat Hunger. Und anstatt du ihn zum Mittagessen einlädst und vielleicht mal deine Gucci-Mantel, Augenzwinkern, ihn dann hier ausleiht oder ihm gibt, gibst du ihm nur warme Worte. Ich wünsche dir, ja, geht in Frieden, wärm und sättig euch. Das ist, im Griechischen gibt's zwei Bedeutungen. Entweder du machst es selber, ja, geht hin, wärm dich selber und sättig dich selber. Oder die andere Bedeutung ist diese Passivform. Ich hoffe, dass jemand dich wärmt und jemand dich futtert. Du weißt es, aber was offerierst du? Nichts, außer warme Worte. Das ist das Problem. Ja? Gute Absichten. Hey, wie oft haben wir gute Absichten? Stimmt? Ist nichts gegen, also. Hey, wie oft sitzen wir hier in der Predigt und du weinst sogar, du bist so berührt. Aber da bleibt dann auch nur bei dem. Bei den guten Absichten und beim Tränen. Aber folgt keine Schritte. Ja? Deine Überzeugung und dein Berührtsein wärmt niemanden. Deine Berührtsein und deine Tränen sättigt niemanden. Keinem ist geholfen. Und somit, sagt der Jakobus, ist tot. Ja? Dieses Mitgefühl, aber du bleibst nur beim Worte des Mitgefühls, aber nicht Taten des Mitgefühls. Und deswegen in Vers 17 sagt er, Jakobus, hey, glaube allen ohne Werke, deswegen ist es tot. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal bei Beerdigung und wenn der Leichnam noch aufgebahrt ist, noch offen ist, ne? Manchmal siehst du ja noch. Und sehr oft sagen der eine oder der andere, oh, der sieht ja noch gut aus. Kennt ihr schon mal gehört, oder? Der kann so gut, wie er aussieht und gut gekleidet, wie er gut gekleidet ist. Aber der hat kein Leben in sich. Und so ist genau viele Christen, der sieht gut aus. Aber der ist sowas von tot, sagt Jakobus. Der ist sowas von tot. Der hat kein Leben in sich. Sein Glaube ist tot. So, es ist möglich, du bist treu, du bist Sonntag für Sonntag da und so weiter. Dein Glaube ist tot. Wie ich vorhin gesagt habe, Paulus und Jakobus ist nicht hier im Krieg gegeneinander. Weil viele denken, wir vergleichen zwischen Glaube und Werke. Aber der Hauptpunkt von Jakobus ist nicht zwischen Glaube und Werke, sondern zwischen lebendigen Glauben und toter Glaube. Das ist hier der Unterschied zwischen lebendigem Glaube und toter Glaube. Weil die sind im Gegensatz zueinander. Nicht Glaube und Werke ist im Gegensatz zueinander, sondern toter Glaube und lebendiger Glaube ist gegeneinander. Ja? So, zwei Kennzeichen von toter Glaube. Erstens nur leere Worte und dann sagen wir hier Glaube ohne Werke. Das ist die erste. Und jetzt sagt Apostel Jakobus noch ein heftig obendrauf noch. Nämlich der zweite ist die dämonische Glaube. Das ist richtig hart hier. Vers 18 und 19. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Das ist ja diese bekannte Stelle, es gibt ja nur einen Gott, 5. Mose, ja, Schma Israel, ja, höre Israel dein, ja, dein Gott ist der eine, nur es gibt nur einen, ja, Monotheismus, nicht Poly und Pantheismus, sondern es gibt nur einen Gott. Und dann kommt diese berühmte Stelle, du sollst deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. So, hier ist. Weil Taten folgen dem Glauben, sagt Apostel Jakobus, Vers 18. Wenn du glaubst, dann kommen Taten hinterher. So, ich werde beweisen, sagt er, Vers 18, was ich geglaubt habe durch meine Taten. Ja? Dass jemand in der Lage ist, jemanden zu erkennen durch seine Taten, durch deine Handlungen. So, wenn jemand dich noch nicht schwätzen hört, nicht deine Fischautokleber hinter deinem Auto gesehen hat, aber beim Einkaufen, so wie in dieser Story, die wir letzte Woche gehört haben, diese Frau mit 3 Kindern, die so fix und fertig ist, weil, wie gesagt, am Anfang haben wir gedacht, naja, ne, die hat nicht im Griff und, aber wenn du plötzlich diese Frau kennst, die so bedürftig ist, die so missbraucht ist, die so Gnade braucht, und du sagst, okay, ich helfe diese Person und ich zahle dann ihr Einkauf. Kein Mensch hat dich irgendwas schwätzen hören. Du hast noch nie mal gepredigt, du hast nicht gebetet, du hast gar nichts. Aber das, muss er irgendwie glauben. So großzügig, so, der kennt doch die Person, aber wie kann dieser Typ einfach diese Frau, die so wie eine Hartz-IV-Empfänger, aber so, und dann einfach, die hat so viel Geduld und Liebe gezeigt und die ganze Einkäufe bezahlt und so. Er muss irgendwie was Besonderes an ihm haben. Genau das, genau das. Ohne reden, weil es gibt ja diese bekannte Spruch, ne? Deine Taten sprich lauter als deine Worte. Und deswegen, Jakobus mahnt hier, der geht ja noch einen Schritt weiter, gesagt, hey, nur bloß erkennen, dass es einen Gott gibt, reicht nicht. Ja? Die Dämonen erkennen die richtigen Dinge. Die erkennen, dass Gott Gott ist. Stimmt's? Die Dämonen haben bessere Theologie als du. Wenn du das Evangelium liest, jedes Mal, wenn Jesus kommt und Dämonen austreiben möchte, was sagen die Dämonen immer zu Jesus? Du bist der Sohn Gottes. Du bist der Heilige Gottes. Schick mich nicht weg. Ja? Tu mir nicht Schlimmes an. Ja? Aber Jesus verbietet immer, dass die Dämonen nicht irgendwas sagen müssen. Warum? Weil die Dämonen erkennen, wer Jesus ist. Die erkennen, wer Gott ist. Die wissen genau. Und das ist ja genau das Problem. Deswegen sagt Jakobus, dämonische Glaube, du kannst richtige Erkenntnis haben, wer Gott ist. Du kannst von vorne nach hinten, von hinten nach vorne alles richtig sagen. Aber der hat keinen Effekt auf dein Leben. Dann ist das nur ein dämonischer Glaube. Weil die Dämonen glauben zwar an das Richtige, verstehen, erkennen alles, aber dieses Wissen, diese Erkenntnis hat ihr Leben nicht verändert. Stimmt's? Sie leben nicht unter der Herrschaft Gottes. Sie dienen ihm nicht, sie ehren ihn nicht. Sie haben keine Liebesbeziehung zu ihm. Deswegen, Leute, es ist nicht genug, nur ein richtiges Verständnis, richtige Theologie. Ihr kennt mich, ne? Ich liebe Theologie. Weil ich glaube, dass durch Theologie wir richtig leben können. Oder richtig leben sollten, weil Erkenntnis. Gott fürchten, Gott erkennen ist Anfang der Weisheit. So, wir wollen so leben, mit Weisheit leben, weil wir Gott erkennen. Aber hier sagt, nur Erkenntnis hilft nicht, wenn du ihn nicht kennst, wenn dein Leben nicht unter seiner Herrschaft steht, wenn du ihn nicht liebst und ihn ehrst und ihm dienst. Deswegen, warum wir immer wieder sagen, komm, diene mit, helf nicht, weil wir billige Arbeitskraft brauchen, überhaupt nicht. Sondern wenn du lebst, wenn du denkst, dass du Gott kennst, ist automatisch so eine Liebe zu ihm. Ein Ausdruck dessen, von dieser Liebe, dass ich sage, hey, ich diene Gott, natürlich. Ja? Ich halte seine Gebote, ich lebe so, wie Gott es will. Natürlich, dass ich immer wieder stolpere, ich bin ja ein Mensch. Ne? Ich bin nicht perfekt, aber mit Gottes Hilfe, mit seiner Gnade, so wie gesagt, treu ist der Herr. Es gibt Kämpfe in unserem Leben, aber wir wissen, dass er mit uns, wie eine Festung stellt er vor uns. All diese Dinge, das ist die Wahrheit, die wir gerade gesungen haben. Aber wissen genau, hey, meine Frage heute Morgen ist, hast du Zuneigung zu Jesus? Liebst du Jesus? Kennst du ihn? Hast du eine lebendige Beziehung zu ihm? Nicht nur wissen. Wie die Dämonen, ja. Es erfordert eine Beziehung. Deswegen reden wir hier. Christentum ist keine Religion, ja. Christentum ist eine Person. Die Person des Sohnes Gottes, der dich so liebt, der für dich gestorben ist am Kreuz von Golgatha und zeigt, wie diese Liebe aussieht. Deswegen sagt Johannes gesagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Du reagierst auf diese Liebe und du empfängst diese Liebe und du liebst ihn zurück. Du lernst ihn zu lieben mehr und mehr. Und der Ausdruck deiner Liebe zu ihm ist Gehorsam. Wer mich liebt, der haltet was? Deswegen, ich liebe das Gesang, weil du kannst sagen, so viel du willst, dass du Jesus liebst. Aber der Beweis ist Gehorsam. Schlicht und ergreifend, Gehorsam. Du tust einfach das, was Gottes Wort sagt. So, deswegen, hey, nicht nur eine Reihe von Fakten, das zu glauben, richtig zu glauben, sondern eine Beziehung. So, jetzt Kennzeichen von dämonischem Glaube. Wissen ohne Veränderung. Du weißt viel, aber dein Leben verändert nicht. Dein Wesen verändert nicht. Dass du jähzornig warst und bis heute, nach 25 Jahren, immer noch jähzornig bist, irgendwas stimmt nicht hier. Versteht, was ich meine? Ich meine nicht, dass ab und an mal so, sondern das ist dein Lebensstil. Das heißt, dein Lebensstil hat nicht verändert. Das ist immer das Gleiche. Das gleiche Muster. Dann sagt die Bibel, irgendwas ist hier nicht korrekt. Weil Veränderung muss stattfinden. Peu à peu. Stück für Stück. Stimmt's? Und dann zweitens, keine Liebe für Jesus, weil die Dämonen lieben Jesus nicht. Die erkennen ihn alle. Und das ist immer die Frage, hey, liebst du Jesus? Eigentlich jeden Tag muss deine Liebe zu Jesus noch besser werden, noch stärker werden. Stimmt's? Dass du so verliebt bist in Jesus. Wir wollen wirklich in der Gemeinde sein, die Jesus Christus lieben. Von ganzem Herzen. Weil er dich zuerst geliebt hat. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Echter Glaube. Wow, das ist das Richtige hier. Dynamischer Glaube. Erwiesener Glaube. Wir lesen Vers 20 bis 26. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Durch die Schrift wurde erfüllt, welcher sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Mensch oder ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. So ein toter Glaube hat keine Kraft. Du kannst das Richtige glauben, aber es hat keine Kraft drin. Die Frage ist, ist dein Glaube ein hingegebenes, gehorsames Leben? Bring das hervor. Diese hingegeben und gehorsam. Ist dein Leben verändert? Gibt es Früchte in deinem Leben zu sehen? Frucht. Und deswegen hier Jakobus nennt zwei Beispiele von echten Glauben. Kein toter Glaube, kein dämonischer Glaube, sondern echter Glaube. Zwei Personen aus dem Alten Testament. Vater Abraham hat viele Kinder. Ja. Kennt ihr? Kinderstunde, ich liebe das, Herr Vater. Und zweiter ist dann die Hure Rahab. Vers 21 sagt hier, indem Abraham den verheißenen Sohn Isaak aufopferte, das ist ja schon ein, also ich weiß nicht, wie er das tat, ne? Wenn du dein ganzes Leben lang auf die Verheißung gewartet. Und nun erfüllt sich diese Verheißung. Und jetzt auf einmal sagt Gott, du Abraham, ich möchte, dass du deinen Sohn aufopferst. Du, ich werde die ganze Nacht nicht schlafen und ich werde mit Gott diskutieren und ringen, was auch immer das ist. Stimmt? Und dann nahm er diesen Sohn, und das ist übrigens das erste Wort, Anbetung oder Anbeten in der Bibel steht, ist das die Geschichte im 1. Mose. Frühmorgen stand sie auf, gehen auf diesen Berg Moria. Und dann Abraham sagt zu den Dienern, ich bleib hier, weil ich und mein Sohn, wir wollen Gott anbeten auf dem Berg. Wow. Anbetung Wir werden dann nach dem Sommer dann über Worship sprechen. Einmal ein Lieblingsthema. Du kannst singen, bis du grün und blau bist. Da hast du noch nie angebetet. Das ist nur ein Ausdruck vom. Aber Anbetung ist Gehorsam. Ist Anbetung. Wir wollen Gott anbeten. Genau das tun, was Gott sagt, auch wenn dich alles kostet. Ich habe gesagt, Herr, ich bin so weit entfernt von. Und hier, der Gehorsam von Abraham war die Bestätigung seines Glaubens. Weil dann ist er aktiv. Dann hier gibt es Taten, Folgen von dem, was er sagt, dass er glaubt. Und dann die Bibel sagt hier, dann gesagt, dass sein Glaube vollendet wird durch Werke. Das Wort vollendet ist auch zu vollen Entfaltung bringen. Ist ein landwirtschaftliches Wort. Nämlich einen Samen zu nehmen, ihn in die Erde oder in den Boden zu pflanzen und diesen Samen dann bis zum Punkt wachsen zu lassen, dass es Frucht bringt. Das ist vollendet. Ein Samen wurde hineingelegt, wächst, und dann Frucht bringt. Das ist vollendet, sagt die Bibel. Woher weißt du, dass der Apfelbaum ein Apfelbaum ist? Ne? Wir haben letzten Sommer irgendwie versucht, einen Erdbeerstrauch. Ich weiß, wie Erdbeerstrauch aussieht. Wir haben gegossen, wir haben gemacht und getan. Pustekuchen, null, nix. Nur ein kleiner. Dann hat meine Frau gesagt, das hat überhaupt nicht gebracht. So ist es gesagt, hey, woher weißt du, dass ein Christ ist? Christusähnlichkeit, wenn du wie Christus aussiehst, dann bist du ein Christ. Stimmt's? Genauso wie ein Apfelbaum ein Apfelbaum ist, weil der Apfel hervorbringt. Und deswegen diese die Frucht, die Gott sieht oder sucht in deinem Leben, ist die gute Werke. Warum? Weil diese Same, die er in dich hineingelegt hat, ist sein Werk. Ein neues Leben. Gott wirkt in deinem Leben. Stimmt? Ich hoffe, dass er wirkt in deinem Leben. Er hat ein neues Leben. Diese Samen, das Wort des Gottes, 1. Petrus, ja, ist hineingepflanzt worden in dir. Und wächst und gedeiht. Deswegen kennt ihr diese Gleichnis von Jesus, dass Jesus in seinen Garten geht und sucht Frucht. Was fand er? Blätter. Kennt ihr? Blätter, 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 Blätter. Und der Vater sagt, haut ihn um. Und Jesus sagt, gib noch ein Jahr Chance. Ich grab um, ich mach alles. Und wenn trotzdem alle Bemühungen Gottes in deinem Leben keine Frucht gibt, so sehr möchte Gott Frucht sehen von dem, was er getan hat in deinem Leben. Gott tut alles. Gott möchte, dass diese Wachstum, dass seine Bemühungen, ja, Gott ist ein guter Investor. Er erwartet was von uns. Dass wir denken, nein, Gott erwartet Frucht als Beweis, dass diese Samen, der hinein, in dich hineingelegt hat, jetzt zu Vollendung kommen, dass Frucht hervorkommt. Sichtbar für alle Menschen. Ja? Schau, die Frucht rettet die nicht. Ich habe nicht jetzt gelehrt, dass jetzt die Frucht ist hier. Du musst ja Frucht hervorbringen, damit du gerettet bist. Habe ich nicht so gelehrt. Ja, es sind nicht die guten Werke, die dich retten. Aber die Frucht beweist nur, dass Gott tatsächlich seine Samen in dich hineingepflanzt hat. Das ist es. Es muss zum Beweis kommen. Vollendete Glaube, erwiesene Glaube. Dass Gott seine Gnade dir gegeben hat. Und dann kommt interessant eine zweite Beispiel, nämlich Rahab. Eine ungöttliche Frau lebt in einer ungöttlichen Stadt und dann ist sie noch die Prostituierte von dieser Stadt. Oder? Das ist was man, die unterste aller untersten so ungefähr, ne? Und jetzt, die Diskussion sogar gesagt, diese Frau hat gelogen. Stimmt? Hat sie gelogen oder nicht? Aber sie wurde dann gerettet, obwohl sie gelogen hat. Hallo? Und jetzt ist deine Gerechtigkeitssinn plötzlich hier durcheinander. Ne? Wie kann Gott diese Frau und dann gelogen, und sagen, ja, die gehen in eine andere Richtung, obwohl die eigentlich versteckt hat. Und dann genau, hey, wie viele Menschen in der Zweiten Weltkrieg zur Nazi-Zeit, Gott sei Dank, wenn sie gelogen haben, dass sie nicht den Juden verraten haben, die sind alle im Keller. Aber wie viele Christen aus falschem Gehorsam zum Staat, ja, die sind da unten. Ist zwar, ich habe nicht gelogen, aber ich habe hier alle Menschenleben gekostet, stimmt's? Deswegen, unser Gerechtigkeitssinn ist anders als Gottes Gerechtigkeitssinn. Aber Gott sagte hier, guck mal, genau die, weil diese Frau auf meine Seite geschlagen ist. Sie glaubt, dass ich der lebendige Gott bin. Dass alles, was sie gehört haben, sie haben einfach ihr Vertrauen auf Gott gesetzt. Und dass Gott sie gerettet. Und dann, interessanterweise, wie diese Frau in Hebräer Kapitel 11 als Heldin des Glaubens aufgenommen wird. Und wenn du zu Weihnachtszeit den Stammbaum von Jesus liest, du findest bei Urgroßmutter von Jesus, die Rahab ist. Wow, unser Gott ist genial. Kein Ansehen der Person, stimmt's? Er merkt aber, dass diese Frau ihn liebt und gehorcht und glaubt und in dem Stammbaum von unserem Herrn. So, der Schlüsselwort von allem hier, Vers 24. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird. Das ist das Wort gerechtfertigt. Was wir hier hineinschauen wollen. Weil es gibt zwei Bedeutungen von diesem gerechtfertigt sein. Es ist ungefähr zwei Seiten der Medaille. Ich kenne ja die normale Bedeutung der Gerechtigkeit. Fertig sein, nämlich auf dieser Seite, dass alles, was unsere Errettung, wir sind gerechtfertigt vor Gott, weil wir aus Gnade durch den Glauben. Ne? Du musst gar nichts machen, stimmt's? Werke, das Beste tun, alles ist keine Bedingung, um gerettet zu werden. Sondern wir sind gerettet durch Glauben, aus Gnade von Gott. Wenn du das glaubst, wenn du annimmst, dann bist du gerechtfertigt vor Gott. Da sind wir schon einig, stimmt's? Ich hoffe. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Diese eine Seite. Die andere ist, was Jakobus meint auf der anderen Seite, diese gerechtfertigt sein, nämlich, ich bin durch Werke gerechtfertigt, sagt er hier, ja? Weil jetzt zeigen meine Werke, dass Gott seinen Samen in mich hineingelegt hat, wie vorhin, ja, hier. Gerettet aus Gnade durch den Glauben, Punkt 1 bitte nochmal. Weil hier lesen wir aus Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Das ist der erste. Aber dann kommt die zweite, nämlich als Beweis, dass Gott seinen Samen in uns hineingelegt hat, wie ich vorhin schon erwähnt habe, jetzt kommt die Frucht davon, nämlich Vers 10. Denn wir sind seine Gebilde in Christus Jesus geschaffen, jetzt kommt was? Zu guten Werken. Nicht aus, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. So, das ist diese zweite Seite der Medaille. Gott hat sein Werk in dir begonnen. Wir haben ja geglaubt, dass er, der gutes Werk angefangen hat, der wird auch was vollenden. Aber sieht er die Vollendung seines Werkes in deinem Leben? Bringst du Frucht? Wird Jesus Frucht finden, wenn er zu dir in deinen Garten hineinkommt? Oder findet er nur Blätter? Nur Gerede, warme Worte, vielleicht gute Erkenntnis, aber keine Frucht. Jakobus möchte uns warnen, das ist dieser Glaube hier. Du bist gerettet, stimmt. Es gibt nur diese Art von Glauben. Also Paulus und Jakobus ist nicht gegen, sondern echter Glaube. Er möchte echter Glaube sehen, nämlich gerettet durch aus Gnade, durch Glauben, dass die Samen Gottes in dich hinein gepflanzt worden ist und wird vollendet, indem du fruchtbar bist. Und dann sagt Jesus ja, die Reben, die viel Frucht bringen, die beschneide ich noch. Deswegen, Gott tut alles in deinem Leben, sodass er die Frucht genießt, sodass der Vater verherrlicht wird in allem, was du tust. Deswegen zum Schluss dieser Bibelvers. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Ich lese aus Hoffnung für alle, weil finde ich total. Prüft euch, stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig ist. Das könnt ihr. Wir sollen das machen. Gott wird das nicht für uns tun, uns zu prüfen, sondern du kannst selber prüfen. Du kannst selbst feststellen, ob dein Glaube noch lebendig ist. Oder ist bei euch nichts mehr davon zu merken. Du kannst eigentlich sofort sehen, ob du im Kurs bist oder nicht im Kurs bist, weil du kannst selbst prüfen, dass Jesus Christus unter euch lebt. Dann allerdings hättet ihr diese Prüfung nicht bestanden. Aber die gute Nachricht ist, es ist nicht zu spät. Wenn du beim Selbstprüfung merkst, gesagt, oh, da ist nichts zu sehen, ja, dann schenkt Gott Gnade. Ja. Die Frage wirklich ist, okay, wenn Gott seine Gnade mir gegeben hat, seinen Heiligen Geist gegeben hat, ist mein Leben verändert, bin ich gnädiger geworden, bin ich liebevoller geworden, gebe ich, diene ich Gott, fange ich an, wirklich alles zu schätzen, was Gott tut, dass egal wo ich bin, ich diene Gott, zu Hause, in der Nachbarschaft, bei der Arbeit, überall diene ich Gott. Und das ist der Beweis, dieser echte Glaube. Geben, lieben, dienen, tun. Aber ihr Lieben, nochmal gesagt, ich lehre nicht, mach einen Haufen Zeug in deinem Leben, das habe ich nicht gelernt. Ich hoffe, dass ihr richtig, absolut nicht. Das ist auch nicht der Sinn der Sache, dass wir die Dinge tun, damit wir gerettet werden. Nein, aber, jetzt kommt der große Aber, wenn du gerettet worden bist, wirst du einen Haufen Zeug machen. Wenn du gerettet worden bist. Okay? Macht das Sinn? Deswegen sage ich, hey, lass uns beten. Es ist nämlich so, wenn ihr kurz einfach eine ruhige Musik im Hintergrund nochmal, ich möchte, dass ihr Zeit nehmt. Ich sage, was hat der Heilige Geist zu mir gesprochen? Nehmt Zeit, prüft euch. Gibt es Frucht in meinem Leben? Bringt es Frucht? Funktioniert dein Glaube? Ist dein Glaube real oder ist das nur Blabla? Das ist nur Blätter. Und deswegen möchte ich, dass du das wirklich sicherstellst, dass deine Beziehung zu Jesus intakt ist, dass du im Rahmen bist mit Jesus. Es ist Zeit, wirklich dem Herrn wirklich zu bitten, dass Herr, ich brauche Gnade für mein Leben. Er schenkt dir gerne Gnade. Dass der Herr neu seine Samen in dich hineinpflanzt, sodass wirklich zur Vollendung kommt, dass es wirklich zu Blätter kommt. Nicht nur zu Blätter kommt, sondern zu Frucht kommt. Wenn du magst, kannst zu Gott beten und sag: Herr, hier bin ich. Hilf mir, dass es nicht nur Blätter ist, dass es nicht nur Worte ist, dass es nicht nur Erkenntnis ist, sondern wirklich echte Glaube. Und das bete ich, Vater, in dem Namen Jesu, gerade jetzt, dass du wirkst in den Herzen meiner Geschwister hier. Danke, Herr, für Buße, für Umkehr, dort, wo unser Leben nur Worte ist, unser Leben keine Taten folgt, unser Glaube nicht so, wie es sein sollte. So bete ich, Vater, dass du wirkst durch deinen guten Heiligen Geist. Danke, Herr, für Veränderung unseres Wesens, dass du uns veränderst in das Ebenbild deines Sohnes. So dass, wenn du in unser Garten kommst, findest du nicht nur Blätter, Herr, sondern Frucht. Viele Früchte. Und ich bete, dass du jetzt anfängst, in unserem Leben die Reben zu beschneiden, die Dinge wegzunehmen in unserem Leben, die deine Wirksamkeit in unserem Leben verhindert, ablenkt, sodass wirklich so konzentriert die gute Reben bringt, gute Früchte. Und das bete ich und möchte wirklich jeden jetzt segnen, uns alle als Gemeinde. Danke für deinen Segen, danke für dein Wirken, Heiliger Geist, wir weihen uns dir hin, Herr, komm. Geist Gottes, wir brauchen dich, wir brauchen dich. Ich bete, dass du eine neue Hingabe, eine neue Echtheit schenkst, dass wir nicht zufrieden geben mit allem, was wir jetzt sehen, sondern wirklich dieser Tiefgang, diese Entschlossenheit, so zu leben, wie du es möchtest. Ein Leben, die fruchtbar ist, es sichtbar ist. Ja, wir wollen keine U-Boot-Christen, die keinen kennen und keiner weiß, sondern unsere Taten spricht lauter als unsere Worte. Ich bete wirklich, dass wir nicht nur Gerede haben, sondern unser Wandel so laut spricht. Halleluja. Danke, Jesus, für deine Güte, deine Gnade, und dafür segne ich hier meine Geschwister. Danke für dein Wirken in Jesu Namen.